Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch und ich bin froh, dass ich heute hier stehen kann. Wir werden uns heute mit der Gnade der Veränderung beschäftigen, übrigens Teil 1, Teil 2 folgt nächste Woche. Und letzte Woche wurde ja diese Reihe kurz unterbrochen durch den ins Wasser gefallenen Wiesengottesdienst, aber ich denke, ihr könnt euch noch so an die vorangegangenen Predigten erinnern und das waren doch eigentlich ganz schöne Predigten. Die Gnade der Errettung, wir dürfen zu Gott kommen und unser Status wechselt vom ewigen Tod zum ewigen Leben, ohne dass wir es verdient hätten oder uns irgendwie verdienen können. Oder die Gnade des Trostes, wir dürfen auf Jesus bauen, wenn es schwer in unserem Leben wird, wenn wir Leid ertragen müssen, wenn unsere Kraft nicht mehr reicht. Das ist doch schön. Das geht auch runter wie Öl. Und dann habe ich mich persönlich gefragt, warum muss ich derjenige sein, der jetzt über die Gnade der Veränderung sprechen muss? Ihr hört es vielleicht heraus, ich persönlich bin eigentlich kein Freund von Veränderung. Ich mag es eigentlich ganz gern so, wie es ist, wenn es annehmbar ist. Darunter leidet etwas meine Spontanität und Flexibilität. Aber als Beispiel, ich habe T-Shirts zu Hause, die sind fast 20 Jahre alt und Esther hat die immer mal wieder in der Hand und will sie wegtun, weil sie dementsprechend auch aussehen. Und dann erzähle ich ihr ellenlang die tollen Abenteuer, die ich damit erlebt habe und warum es auf gar keinen Fall weg darf. Vielleicht geht es euch auch so. Oder aber ihr verändert vielleicht gerne Sachen, ja, euren Style, eure Wohnung, vielleicht euren Arbeitsplatz, mal was Neues ausprobieren, aus alt mach neu und so weiter. Aber das sind alles Äußerlichkeiten. Verändern wir uns denn gern? Ich rede von hier drin, nicht unser Äußeres. Da verändert uns das Alter ja schon ganz schön, da haben wir mit zu kämpfen und jede Eiskugel zieht auch Veränderungen nach sich. Aber unser Charakter und unser Wesen, das, was uns so scheinbar ausmacht, ja, wieso denn, können wir fragen. Ich bin doch errettet, ich kann zu Jesus kommen, wenn es mir schlecht geht, was brauche ich denn noch? Und ich will eine Frage in den Raum stellen und ich stelle sie mir selbst und ihr könnt sie euch auch selbst stellen, behaltet sie vor allem im Hinterkopf. Will ich denn überhaupt verändert werden? Deshalb ist der heutige Untertitel der Predigt auch, brauche ich Veränderung? Auf das Wozu, also wozu sollte ich verändert werden? Wie und wohin wollen wir jetzt etwas eingehen? Und dazu schlagen wir Titus im Kapitel 2 auf und lesen die Verse 11 bis 14. Das ist heute nicht ganz so viel Text. Ich lese mal vor, der Bibeltext steht ja auch hier vorne. Die Gnade Gottes in Jesus Christus und der Lebenswandel der Erlösten. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und wenn wir uns die Frage stellen, brauche ich Veränderung, kommen wir unweigerlich zu einer Frage, nämlich, wozu sollte ich denn überhaupt verändert werden? Und man muss sagen, bei Gnade bleiben viele oft erst bei dem ersten Satz stehen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, ich füge an, in Person von Jesus Christus, die heilbringend ist für alle Menschen. Gnade bringt mir das Heil. Sie errettet mich. Sie tröstet mich. Und versteht mich nicht falsch. Das sind auch wirklich wichtige Punkte und wir können Gott nicht genug dafür danken. Unverdient sind wir vom Tod freigesprochen worden. Wir waren Verbrecher, die ihre Henkersmahlzeit schon zu sich genommen haben und dann wurde uns ein Gnadenangebot gemacht. Und nicht wegen guter Führung oder weil wir jemanden bestochen haben, weil es Gottes Wille war. Und das dürfen wir niemals vergessen. Aber es hört eben nicht damit auf. Die Gnade ist noch viel mehr. Das Buch, was wir parallel dazu lesen, heißt Veränderung. Aber wie? Ja? Wie verändern wir uns und wozu verändern wir uns? Ich habe gedacht, Heil bringt in den Übersetzungen ist manchmal, kann uns auf eine falsche Fährte bringen. Die Lutherbibel übersetzt es mit heilsam und ich finde, das trifft es etwas besser. Die Gnade heilt. Aber was bedeutet das? Und dazu will ich ein Bild heranziehen. Wir sind, stellt euch vor, mit Krankheit geschlagen. Und am Ende unserer Leiden, da steht der Tod. Diese Krankheit zieht den Tod immer nach sich, ohne Ausnahme. Aber es gibt eine Hoffnung, denn es gibt eine Medizin. Und ich bekomme die Medizin sogar geschenkt, nicht für teures Geld. Ich muss nur zu dem Arzt gehen und sagen, dass ich krank bin und Heilung brauche. Und wir bekommen die Medizin und freuen uns und schlucken sie. Ich denke, das ist das Angenehmste. Und die Medizin beginnt zu wirken und auf einmal wissen wir, dass wir an der Krankheit nicht sterben müssen und leben dürfen. Aber die Krankheit und das Leiden bleiben? Das wäre doch irgendwie seltsam. So funktioniert Medizin ja in der Regel nicht. Nein, sie ist in der Regel heilsam gegen die Krankheit selber. Und in diesem Bild wäre die Krankheit die Sünde. Und die Medizin wäre die Gnade, die am Kreuz sichtbar und greifbar wurde. Und die Gnade will die Sünde in unserem Leben immer weiter zurückdrängen. Sie will uns davon kurieren. Und auch die Auswirkungen von Sünde in unserem Leben. Sie will uns zu einem Leben befähigen, wie es an und für sich gedacht war. Denn Gott, unser Arzt, weiß, was wir dafür brauchen. Wenn nicht er, wer dann? Ja? Das Tragische ist, dass wir uns oft an diese Krankheit gewöhnt haben. Ja? Dass wir die Leiden und Schmerzen als normal ansehen und dadurch nicht auf den Gedanken kommen, Medizin zu nehmen. Vielleicht auf Kur zu gehen, um die entstandenen Wunden und Verletzungen auszuheilen und uns ganz wiederherzustellen. Denn das ist das eigentliche Ziel von Heilung. Das ist das eigentliche Ziel von Gnade. Dass wir so werden, wie wir eigentlich ursprünglich waren. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Gnade, sie will uns wieder herstellen. Und wenn wir das sehen, dann kommen wir zu der Frage, wie werden wir denn dann verändert? Wie funktioniert denn das? Und ein Punkt davon könnte sein, wir werden in der Gnade erzogen. Und das lesen wir ja auch in unserem Text. Und ja, wenn wir lesen, sie nimmt uns in Zucht, dann können wir sehen, dass wir mit Gnade der Veränderung noch einen relativ harmlosen Titel bekommen haben. Wir hätten es ja auch Gnade der Züchtigung nennen können. Das hat gleich so einen negativen Touch. Aber an und für sich trifft es das ganz gut. Ich würde es trotzdem eher die Gnade der Erziehung nennen. Und was ist Erziehung? Und als ein Vater von bald 3 Kindern kann ich auf jeden Fall sagen, dass Erziehung kein Zuckerschlecken ist. Ja? Für alle, die Kinder bekommen wollen und noch keins haben, merkt euch das. Letztens, wir hatten Besuch und da war ein kleiner Junge dabei von 2 Jahren. Und er hatte so seine Schwierigkeiten mit dem Kneifen. Ja? Er hat immer die Wangen von anderen Kindern genommen und zack. Und ihr glaubt nicht, was für eine Kraft in so kleinen Händen steckt und wie unheimlich weh sowas tun kann. Ihr würdet schreien. Man könnte ja sagen, ach, der ist ja noch klein, der versteht es noch nicht, aber Der setzt es ganz gezielt ein, um seinen Willen durchzusetzen, wenn er zum Beispiel ein Spielzeug haben will, was ein anderes Kind ihm nicht geben will. Und auch um seinen Status zu markieren. Das klingt jetzt komisch aber bei einem 2-Jährigen, aber auf dem Spielplatz erstmal zu dem 2 Jahre älteren und größeren Jungen hingehen und zack, ohne Ansatz in die Wange gekniffen und deutlich gemacht, das hier ist mein Revier. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die sündhafte Natur auch in kleinen Kindern ist. Ja? Und ihr könnt euch ausmalen, dass es nicht besonders schön für die Mutter ist. Und sie muss erziehen, sie muss ihn zur Seite nehmen und muss ihm klar machen, dass es falsch ist. Dass er sich entschuldigen muss, oder? Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Denn stellt euch nur mal vor, die Mutter würde nie etwas sagen und mit 14 Jahren macht er das immer noch und rums, so ein Veilchen dran. Und dann geht er nach Hause und sagt, hey, Mama, warum hast du mir denn nie was gesagt? Warum hast du mich nicht davor gewarnt? Woher sollte ich denn wissen, dass ich deswegen, ein Jugendlicher würde es sich jetzt anders ausdrücken, aber ich sage, Schläge einstecken muss? Und diese Situation wäre für den Sohn nicht schön. Ja, sein Vertrauen wäre verletzt, diese Beziehung wäre irgendwie gestört und über die Liebe der Mutter lässt sich auch streiten. Und die ist es doch, die uns eigentlich erziehen lässt. Denn nur, weil ich meine Kinder so liebe, erziehe ich sie, weil ich das Beste für sie will, dass sie eben keine Schläge kassieren, weil sie nicht wissen, dass sie damit provozieren mit ihrem Verhalten, dass sie nicht vors nächste Auto rennen und überfahren werden, weil sie nicht wissen, wie Straßen funktionieren oder dass sie sich nicht ihre Hände auf der Herdplatte verbrennen. Im Großen und Ganzen, dass sie ihr Leben einfach gut meistern können, darauf versuche ich sie irgendwie vorzubereiten. Und irgendwann später, ja, wenn sie älter und vielleicht weiser geworden sind, hoffe ich, dass sie dann zu mir kommen und sagen, ich danke dir, Papa, dass du mir das damals gesagt hast. Du hattest recht. Und gut, dass du so geduldig warst. Ich hab dich lieb. Das ist der Traum von allen Eltern nach nervenaufreibenden Jahren. Aber vielleicht kommen sie auch und sagen, weißt du, das war nicht okay. Das war reine Willkür, dass du mich damals angeschrien hast. Und ja, auch das kann sein, weil ich eben nicht der perfekte Vater bin. Aber wisst ihr, Gott ist der perfekte Vater. Denn wer sollte denn besser wissen, wie das Leben läuft, als der, der das Leben erschaffen hat? Und es ist so eine große Gnade, dass wir von ihm erzogen werden, weil er uns liebt. Wir werden eben nicht uns selbst überlassen, auf unseren selbstsüchtigen Irrwegen umherirrend, und soll irgendwie nicht einen Faustschlag überraschen und wir sagen dann, uns hat's ja keiner gesagt. Und das zeigt genau seine Liebe, ja, dass er den Finger darauf legt, wo es nicht passt. Er lässt uns nicht ins Auto rennen. Er sagt, hier bist du zu stolz, hier gibst du der sexuellen Verführung zu viel Raum, hier hast du deine Zunge nicht im Zaum. Ich weiß, und sowas hören wir einfach nicht gern. Denn das sind manchmal Eigenschaften, die machen uns gerade aus, ja, unseren Charakter. Und wir machen zu. Und Gott ruft wahrscheinlich auch oft genug, hey, hörst du mir eigentlich zu? Das kennen wir Eltern auch. Und er will, dass wir ihm Gehör schenken, ja, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir aus der Gottlosigkeit rauskommen und diese weltlichen Begierden verleugnen, wie es im Text steht. Und dann sagen, nein, ich weiß, das ist nicht gut. Ich mach das nicht. Ja? Papa hat es gesagt. Viele Jahre lang, auch nachdem ich Christ geworden bin, hatte ich eine sehr scharfe und verletzende Zunge. Und mein Problem war, ich fand es gut, wenn ich redegewandt andere bloßstellen, ihnen selbst die Worte im Mund verdrehen und wenn ich angegriffen wurde, mit spitzen Sarkasmus verletzen konnte. Und das war so eine langwierige und auch schmerzhafte Erziehung, das will ich nicht verschweigen, wo auch echt viele Tränen geflossen sind. Und so oft bin ich auch wieder zurückgefallen und so oft habe ich auch immer wieder zugestochen. Und Gott hat mir aber jedes Mal wieder deutlich gemacht, Karl, das geht so einfach nicht. Er hat mir es in seinem Wort gezeigt, mein Gewissen hat immer rot aufgeleuchtet. Auch Geschwister kamen zu mir und haben mich darauf aufmerksam gemacht. Und das ist nicht schön. Ja? Aber manchmal sind wir einfach so blind und kriegen es überhaupt nicht mit. Und da können wir froh sein, wenn uns irgendjemand darauf hinweist und sagt, das geht so nicht und komm, ich helfe dir. Und ich habe auch heute immer noch damit zu kämpfen. Und in Situationen, wo ich mir dann regelrecht den Mund zuhalten muss, ja, dass ich einfach nichts sage. Und das ist nur ein Beispiel dafür. So oft widersetzen wir uns seiner Erziehung, seinen Geboten, seinen Ratschlägen. Und Eltern können vielleicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Das ist so eine Zurückweisung, das schmerzt. Theoretisch riskieren wir jedes Mal einen Zerbruch dieser Beziehung. Und trotzdem hilft er uns immer wieder auf und gibt nicht auf, weil er geduldig, weil er gnädig und voller Liebe ist und weil er uns zu unserem Besten verändern will, Und das bedeutet nicht, dass es uns an nichts Materiellem mangelt, dass wir vielleicht von Leid verschont werden, dass wir auch keine Krankheiten mehr haben. Ja? Nicht das Bild mit der Medizin falsch verstehen. Es bedeutet, dass Sünde aus unserem Leben immer mehr und mehr herausgedrängt wird. Dass dieser Sieg am Kreuz über die Sünde mehr und mehr in unserem Leben sich auswirkt und wir freigemacht werden von ihrer Macht. Und wer das wirklich schon mal in seinem Leben erlebt hat, dass er von einer Sünde frei wurde, die sein Leben bestimmt hat, der kann nachvollziehen, warum das Beste ist und nichts anderes. Warum sich diese Wiederherstellung lohnt und auch notwendig ist. Wir hatten es eingangs, wie groß die Gnade an uns geworden ist. Und ich will mal provokant eine These aufstellen. Ich glaube, wir begreifen die Größe der Gnade oftmals nicht und damit auch nicht das Opfer, das für uns gegeben wurde. Ein Beispiel aus meiner Jugendzeit. Da hatten wir in unserer Gemeinde oft Bibelschüler zu Besuch, die zu Missionseinsätzen kamen. Das war immer ganz schön. Man konnte da mit exotischen Menschen wie Amerikanern in Kontakt kommen. Das war immer irgendwie so ein Highlight. Und sie gestalteten immer Abende in unserer Gemeinde aus. Und ein Part davon war, dass jemand Zeugnis gab, wie er zum Glauben kam. Und es war immer total unterschiedlich, wie man da innerlich bewegt wurde. Ja? Da gab es die einen, die aus den echt krassesten Verhältnissen kamen, mit Drogenkonsum, Kriminalität, Depression. Und dann steht jemand tätowiert und gepierst da vorne und wenn er dann seine Geschichte erzählt, dachtest du, wow, Gott hat diesen Menschen errettet und ihn frei gemacht von all dem Zeug. Seine Gnade ist so unermesslich, Halleluja. Und dann gab es die anderen, die aus christlichem Elternhaus kamen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind und sich dann halt bekehrt haben. Und du schaust sie an und denkst, was willst du denn schon Böses in deinem Leben getan haben? Gelacht, wenn jemand hingefallen ist? Ja, das Spannende ist, dass sie beide Sünder waren und nicht der eine mehr und der andere weniger. Sie waren gleich in ihrer Gottesferne. Unabhängig davon, was sie getan haben. Sie haben beide Gott nicht gekannt. Und sie haben beide die gleiche Gnade erfahren. Ich würde jetzt erst gern was trinken. Und dann würde ich euch gern eine Passage aus dem Buch Was ist das Evangelium von Greg Gilbert vorlesen. Das ist im 3.11 Verlag erschienen. Keine lange Passage. Im Laufe der Jahre ist mir aufgefallen, dass die meisten Menschen Sünde, besonders ihre eigene, kaum wichtiger nehmen als einen Strafzettel. Ja, natürlich, denken wir, streng genommen ist Sünde eine Verletzung des Gesetzes, das uns von Gott, dem Allerhöchsten, gegeben wurde und so weiter. Aber er muss doch wissen, dass es da draußen größere Verbrecher gibt als mich. Außerdem hat es keinem weh getan und ich bin bereit, die Strafe zu zahlen. Und also wirklich, wegen so etwas muss ich doch eigentlich keine ausführliche Gewissensforschung betreiben, oder? Nun, ich schätze, das stimmt. Zumindest, wenn man so kaltschnäuzig denkt über die Sünde. Doch der Bibel zufolge ist Sünde sehr viel mehr als nur die Verletzung einer unpersönlichen, willkürlichen, himmlischen Verkehrsregel. Es ist der Bruch einer Beziehung. Mehr noch, es ist eine Zurückweisung Gott gegenüber. Eine Ablehnung von Gottes Gesetz, Gottes Fürsorge, Gottes Autorität und Gottes Recht, demjenigen Anordnung zu erteilen, den er das Leben gab. Kurz gesagt, Sünde ist die Rebellion des Geschöpfes gegen seinen Schöpfer. Fühlen wir uns denn wie Schwerverbrecher oder waren wir mal solche? Wie Rebellen, die immer wieder aufbegehren und keine Autorität außer sich selbst zuließen? Oder sind wir eigentlich die, die schon so okay sind? Ja? In der 3. Klasse dem Mädchen einen Kaugummi in die Haare geschmiert. Aber das tut mir jetzt auch leid. Und wenn wir so denken, wie groß kann denn die Gnade dann schon sein? Wenn wir uns eigentlich für gut befinden, bis auf zwei kleine Marke, dann wird die Gnade so klein und so billig und dann wird sie auch keine Auswirkungen in unserem Leben haben. In der Bibel finden wir jemanden, der die Gnade, die ihm zuteil wurde, auch nicht wirklich verstanden hat. Lasst uns Matthäus 18 lesen ab dem Vers 21. Das ist ein Gleichnis über Vergebung und Gnade. Ich werde jetzt hier aber nicht das Gleichnis auslegen. Es ist für mich nur ein Beispiel. Und ja, ich lese. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Und dann kommt das Gleichnis. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Und da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Um das Ausmaß der Gnade vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, ja, diese 10.000 Talente, das wären ungefähr 12 Milliarden Euro. Ja. Dafür hätte er ungefähr 400.000 Jahre lang arbeiten müssen, um das abzubezahlen. Nur, dass ihr diese Größenordnung einfach versteht. Und wir finden uns vielleicht in dem Knecht wieder, ja, wenn wir vor Gott stehen und sagen: Ich bin schuldig geworden. Und er lässt uns eine unglaubliche Summe an Schuld. Aber es geht noch weiter, dieses Gleichnis. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Genau dasselbe Wortlaut, wie der erste Knecht gesprochen hat. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Um auch die Relation zwischen der Schuldigkeit auch auszudrücken, diese 100 Denare, das war nur ein 1000stel% von dem, was dem ersten Knecht erlassen wurde. Das ist mini. Ja? Das ist so unvorstellbar. Und der erste, der hartherzige Knecht, der hat nicht verstanden, welche Gnade über ihn gekommen war und was das für sein Leben bedeutet. Da war von Dankbarkeit oder Freude überhaupt keine Spur. Wenn ich aber wirklich verstehe und begreife, was das Evangelium uns sagt, nämlich, dass wir schuldig vor Gott stehen und eigentlich den ewigen Tod verdient haben, jeder Einzelne, ohne Ausnahme, und er uns dennoch eine Beziehung zu ihm anbietet, unsere Schuld vergeben will und ewiges Leben schenkt, wenn wir ihm unser Leben geben, dann wird das definitiv Folgen haben. In Lukas 7, in den Versen 41 und folgenden, finden wir noch ein anderes Gleichnis, übrigens auch wieder über Schuldner. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Versteht ihr hier den Zusammenhang? Wir sind alles riesengroße Schuldner, sodass wir mit 12 Milliarden noch ganz gut bedient wären. Und sie sind uns erlassen worden. Wie viel größer muss jetzt unsere Dankbarkeit eigentlich sein, unsere Liebe? Denn Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Denn wenn wir diese Gnade schon erfahren haben in unserem Leben, vielleicht haben wir wir sie vergessen. Ich bin jetzt schon über 15 Jahre lang Christ, noch nicht so lange, wie mein T-Shirt existiert. Ja? Aber dennoch, wisst ihr, habe ich Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich mir der Gnade nicht mehr so bewusst war. Wo ich angenommen habe, dass mein Leben ja eigentlich ganz gut läuft, ich vielleicht auch die Bibel dann nicht so oft in die Hand genommen habe und irgendwie mein Blick von oben auf mich hier unten gewandert ist. Ja? Und ich habe mir gefallen. Und dadurch bin ich immer wieder in alte Gepflogenheiten zurückgefallen. Ja? Habe wieder Dinge gemacht, an Dinge gedacht, wo ich eigentlich dachte, die hätte ich längst hinter mir gelassen. Und dann kamen diese krankhaften Auswüchse wieder zurück, weil ich dachte, dass ich meine Medizin nicht bräuchte. Und rückblickend muss ich sagen, ich hätte mir echt viele Verletzungen ersparen können, die ich mir zugefügt habe und auch anderen. Und ich würde es gern wieder rückgängig machen. Aber Gott in seiner Gnade hat mir wieder gezeigt, hat den Finger draufgelegt, wie es in mir aussieht. Und mir wurde die Gnade erneut bewusst, sie wurde mir erneut lieb. Diese unfassbare Gnade, ja, diese über 12 Milliarden. Und wenn wir das sehen, wenn wir uns das immer wieder auch vor Augen halten, wie groß und unverdient diese Gnade ist, dann werden wir verändert. Das ist versprochen. Denn wir müssen wissen, wir haben den Titel, ja, Gnade der Erziehung. Aber Erziehung ist nicht bloß Verhaltenstherapie. Erziehung sollte in der Regel nicht darauf abzielen, dass jemand nur so funktioniert. Er nur Normen einhält, die ihm auferlegt sind, er aber im tiefsten Innern rebellieren will. Ja? Und das wird er auch irgendwann tun. Nein, Erziehung ist eigentlich eine Veränderung, und zwar die Veränderung der Gesinnung, unserer Blickrichtung. Die Gnade, die will dann nicht nur unsere Symptome heilen, sie will die Krankheit in uns selbst eindämmen. Und die Krankheit ist die Gottlosigkeit, dass wir denken, wir könnten ohne Gott sein, dass wir gut wären, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Gebot übertreten, im Grunde zu Gott sagen, ich liebe dich nicht, du bist mir egal. Und wir dürfen hier im Text lesen, dass dieses Innere von uns verändert werden soll. Wir von der Gottlosigkeit zur Gottesfurcht kommen sollen. Das will diese Gnade in uns schaffen. Das können wir nicht aus uns selbst. Und wir dürfen es. Wir müssen nicht, wir dürfen es. Und es wird immer mehr und mehr Auswirkungen in unserem Leben haben. Versucht euch zurückzuerinnern, wo ihr vielleicht schon Veränderungen in eurem Leben erfahren habt. Und freut euch dran. Und seht daran, wie gnädig Gott ist. Ja? Er will uns verändern. Und dann ist es was anderes, ob wir auf Arbeit lügen, um besser dazustehen. Ob wir andere Menschen verachten oder beneiden. Ob wir vielleicht die Hand in die Kasse stecken. Solche Dinge können uns nicht leicht fallen, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott uns sieht und wir von ihm solch eine große Gnade empfangen haben. Und wir sollten uns danach ausstrecken und ihn anflehen, uns zu verändern, dass wir diese Auswirkungen seiner großen Gnade in unserem Leben erfahren dürfen. Immer und immer wieder erweist er uns seine Gnade, indem er uns aushilft, wenn wir fallen, indem er uns vergibt, wo wir verfehlen, indem er uns liebt, wo wir nicht lieben. Aber nach und nach, und es dauert ein Leben lang und es ist ein Prozess, der manchmal mit Leid und Schmerzen verbunden ist, aber wir werden verändert zu Menschen, die Jesus immer ähnlicher werden. Weil das ist unser Ursprung. Und nicht dazu, dass wir bessere Menschen werden und es uns gut geht und wir uns rühmen können. Nein, zu Gottes Ehre werden wir verändert. Ich finde, der Vers 14, den kann man sehr gut als den Weg der Gnade sehen. Und er zeigt uns sehr gut die verschiedenen Werke der Gnade und was alles dazu gehört. Jesus hat sich für uns hingegeben. Er ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben und hat uns von deren verdienten Konsequenz, dem Tod, erlöst. Das ist wichtig, das ist elementar. Und er hat uns adoptiert und jetzt sind wir in seiner Familie. Hier wird geschrieben, sein Volk oder auch Eigentum, wir gehören jetzt zu ihm, weil Jesus für uns bezahlt hat, für die Gnade nicht den ewigen Tod zu sterben. Und das nehmen wir ja gerne an. Aber weil wir jetzt zu ihm gehören, will er das Beste jetzt auch für uns jetzt in unserem Leben. Und das ist nicht Reichtum und Gesundheit, das ist nicht, was uns versprochen ist. Er will uns von der zerstörerischen Macht der Sünde mehr und mehr befreien. Und dann stellt sich uns wieder die Frage vom Anfang. Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Er will uns erziehen. Er will uns reinigen, er will uns heilen. Er will uns wiederherstellen, wo die Sünde uns krankhaft entstellt hat. Und dadurch verändert er uns und wir werden dadurch befähigt, nur dadurch befähigt, ihm Ehre zu bringen in Werken. Nicht durch Werke können wir das erwirken, durch die Gnade können wir erst in den Werken wandeln. Und dazu ihm und auch anderen zu dienen. Es geht nicht darum, nur die Sünden nicht zu tun. Nein, es geht darum, dass wir verändert werden, dass wir Gott wohlgefällig leben. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus, sondern nur aus ihm allein und seiner Gnade. Amen.